Vater im Himmel, ich bitte, dass du mir hilfst zu sprechen heute Morgen und bitte, dass du zu uns redest durch dein Wort. Amen. Ja, vielleicht erinnert ihr euch daran, das letzte Mal habe ich angefangen zu sprechen über 1. Korinther 13, über das Thema Liebe. Und ja, das ist, glaube ich, noch nicht fertig, noch lange nicht fertig. Das Thema, ich glaube, wir haben dort ein bisschen Nachholbedarf, uns mit diesem Thema zu beschäftigen und es zu betonen. Ja. Ich habe einfach auf dem Herzen weiter darüber zu sprechen. Und ich habe damals schon gesagt, also vor 14 Tagen schon gesagt, das ist natürlich nicht so ganz einfach, über dieses Thema zu reden, weil man sofort seine eigenen Defizite sieht. Und ihr seht auch meine Defizite. Ihr könnt bei jedem Satz, den ich sage, wahrscheinlich sagen, ja, ja, wir wissen aber, wie du bist und du predigst jetzt hier. Und das ist meine Problematik, aus der ich nicht rauskomme, weil natürlich Gottes Wort weit über das hinausgeht, was ich bin. Und von daher, es geht uns jetzt darum, gemeinsam einfach weiter unter diesem Baum des Lebens zu zelten, so wie das der Albrecht mal gesagt hat, und zu schauen, wie sieht denn das Leben aus, was Gott eigentlich möchte. Und da ist Liebe natürlich der Schlüssel. Und dieser Vers, den Geli gesagt hat, das ist natürlich dieser Schlüssel, Nachahmer Gottes zu werden. Gott ist Liebe, Gott ist voller Liebe und seine Nachahmer zu werden bedeutet natürlich dann in erster Linie zu lieben. Und ich denke, wir haben in letzter Zeit alles Mögliche betont und das haben wir irgendwie vergessen, nach vorne zu stellen und das möchten wir gerne unbedingt wieder tun. Dass wir Liebe nach vorne stellen und sagen, das ist eigentlich das, worauf es ankommt, wenn am Schluss abgerechnet wird. Und das ist mir auch neu aufgegangen, dass es so ist, ja, wenn es abgerechnet wird, sage ich mal so jetzt, ja, was unterm Strich rauskommen soll für Gott, ist Liebe. Und auf jeden Fall schreibt uns das Paulus, das Endziel aller Weisung ist Liebe aus reinem Herzen, aus ungeheucheltem Glauben und gutem Gewissen. Und in 1. Korinther 13, das ist die Stelle über Liebe, wo er uns beschreibt, wie Liebe ist. Und ich habe über die ersten drei Verse schon gesprochen. Jetzt möchte ich gerne weitergehen. Interessant, wir haben das dann im Hauskreis gelesen, schon mal diese Stelle, und haben natürlich gleich gedacht, oh wei, das ist natürlich so dicht und so voll. Die anderen Leute aus unserem Hauskreis haben gesagt, da möchte ich nicht drüber predigen müssen. Ja? Also lasst uns das doch mal lesen. Ich lese euch erstmal aus der Elberfelder und dann nochmal aus Luther vor, weil Luther klingt uns vielleicht mehr im Ohr. Ja, das habt ihr vielleicht schon öfter gehört. Also in der Elberfelder heißt es so, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Jetzt nochmal Luther. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Das hat schon Gewicht, oder? Ja. wollte nur noch mal ganz kurz eine Unterscheidung bringen. Wahrscheinlich wisst ihr das, ja, aber in der griechischen Sprache gibt es drei Worte für Liebe. Und hier ist natürlich eine spezielle Liebe gemeint. Also, es gibt drei Worte für Liebe. Wir haben im Deutschen nur ein Wort für Liebe. Und das eine Wort für Liebe im Griechischen ist das Wort Eros. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Nö. Wer weiß nicht, was das bedeuten könnte? Eros, das ist das Wort für sexuelle Liebe. Für Leidenschaft, für Begehren, für Erotik. Daher kommt das Wort Erotik. Das ist das griechische Wort Eros, das heißt Liebe, übersetzt. Ja. Dann gibt es das Wort Philia. Gibt es auch in verschiedenen Worten, die wir kennen. Ja. Philia, ja. Das ist die freundschaftliche Liebe. Sich lieb haben, sich gern haben. Ja. Jemandem wohlgesinnt sein. Es kann auch bedeuten, dass man jemanden umarmt oder küsst oder liebkost als Zeichen der herzlichen Verbundenheit, ja, sozusagen. So, das ist auch, ja, das ist diese, wie gesagt, diese Philia, diese freundschaftliche Liebe. Ihr kennt vielleicht das Wort ein Philanthrop. Das ist einer, der Liebe hat zu Anthropoi, zu Menschen, ein Menschenliebhaber. Und in Chemie gibt es natürlich die lipophilen Flüssigkeiten, ja. Das sind die Flüssigkeiten, die Fett mögen und Fett lösen. Die sind lipophil. Die lieben Lipofett, ja. Und so kommt dieses Wort auch in unserer Sprache in manchen Verbindungen vor. Ihr kennt auch die Gemeinde Philadelphia, da wisst ihr jetzt, was das bedeutet. Die Adelphoi, das sind die Brüder. Das sind die, die die Brüder lieb haben. Ja. Also wenn ihr das Wort Phil hört, ich weiß gar nicht, was Philipp heißt. Pferdefreund. Ach, der Pferdefreund. Der Pferdeflüsterer. Okay. Also da ist auch dieses Phil drin, ja. Gut, und dann gibt es das dritte Wort für Liebe, das ist Agape. Oder Agape eigentlich. Agape-Liebe, das ist die göttliche Liebe, die sich selbst aufopfernde Liebe, die tiefe Liebe, die nicht nur, die weit über Eros und Philia hinausgeht, ja, wo man bereit ist, sich selbst zu geben. Und das ist das Wort, was immer, oder an den meisten Stellen zumindest kommt, wenn es darum geht, dass Gott uns liebt, dann geht es um diese Liebe. Und um diese Liebe geht es auch hier in 1. Korinther 13. Da geht es nicht nur darum, dass wir uns gern haben sollen, sondern, oder dass Gott uns irgendwie gern hat, sondern dass er uns liebt mit dieser göttlichen Liebe, die so weit geht, dass Jesus für uns gestorben ist und die für uns so weit gehen sollen, dass wir unsere Feinde lieben sollen, ja. Und Paulus beschreibt hier also diese göttliche Liebe und er benutzt dort 15 Eigenschaften. Und ich wollte einfach mal mit euch kurz diese 15 Eigenschaften hier an die Tafel schreiben. 15 Eigenschaften der Liebe. Könnt ihr mir mal helfen? Also was ist das Erste? Langmütig. Langmütig ist dasselbe wie geduldig, ja? Also einmal ist langmütig, das eine und andere mal geduldig übersetzt. Was noch?
Gütig.
Gütig, oder?
Freundlich.
Gütig. Gleich hier in dem Fall freundlich. Was noch?
Neidet nicht.
Bitte?
Neidet nicht.
Neidet nicht, also nicht. Neidet nicht. Weiter.
Lässt sich nicht erbittern.
Weiter.
Eifert nicht.
Eifert nicht, oder wie heißt es bei den anderen Bibeln?
Sie bläht sich nicht auf.
Bläht sich nicht. Oder tut nicht groß, ja. Ich glaube, das ist dasselbe. Ja. Weiter?
Erduldet alles.
erduldet alles,
treibt nicht Mutwillen,
weiter,
sucht nicht den eigenen Vorteil,
rechnet Böses nicht an.
Freut sich nicht über Ungerechtigkeit.
Freut sich mit Wahrheit.
Erduldet alles.
Glaubt alles, hofft alles, duldet alles,
trägt alles.
Hofft alles,
habe ich ja. Okay, wenn wir richtig aufgeschrieben haben, müssten es hier 6 und dort 7 sein. Als wir so im Hauskreis darüber gesprochen haben, haben wir so festgestellt, was Paulus da so sagt, ist, rein menschlich gesehen, sind wir das alles. Wir neiden, wir lassen uns erbittern, wir eifern, wir blähen uns auf, wir treiben Mutwillen, wir suchen unseren eigenen Vorteil, wir rechnen Böses zu, wir freuen uns mit der Ungerechtigkeit, wir sind nicht langmütig, nicht gütig, nicht freundlich, wir erdulden nicht, wir hoffen nicht, wir glauben nicht, wir ertragen nicht. Rein menschlich sind wir genau das nicht. Ja?
Ja.
Muss man leider so feststellen.
Und Paulus beschreibt jetzt hier eine Liebe, die ganz anders ist als das, was wir normalerweise menschlich sind. Und ich habe das mit Plus und Minus gemacht, nicht weil das eine schlecht ist und das andere gut ist, sondern er guckt es von der einen Seite an und sagt, so ist es. Und dann guckt es von der anderen Seite an und sagt, so ist es nicht. Es neidet nicht. Und dann sagt auf der anderen Seite, ist geduldig, ist freundlich. Und beschreibt uns eine Liebe, die eigentlich nicht unsere menschliche Liebe ist. Das ist eine göttliche Liebe. Er beschreibt uns, wie Gott ist. Wie Gottes Liebe zu uns ist. Das ist, zunächst mal müssen wir das feststellen, so ist Gottes Liebe. Und die Offenbarung, die Paulus da hat, ist über Gottes Liebe, nicht über unsere menschliche Liebe. Das kann man bestimmt so sagen, ja. Und er betet ja auch darum, zum Beispiel in Epheser 3,19, für die Gemeinde, dass wir Erkenntnis haben und die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus erkennen. Also die Liebe Gottes übersteigt unsere Erkenntnis und das sollen wir erkennen, damit wir erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Und wenn wir das nicht nur lesen, sondern irgendwie innerlich erkennen, dann werden wir mit Gott erfüllt. Ja. Und ich habe gedacht, na gut, dann predige ich doch mal über die 15 Dinge und habe festgestellt, ich kann das nicht. Ich kann erst mal nur mit den ersten beiden anfangen. Danach hatte ich so viel, dass ich gedacht habe, nee, also das reicht erstmal für heute. Und ich sage euch das, ich möchte einfach bei diesen ersten beiden Worten bleiben. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Ich möchte das Wort freundlich nehmen, hauptsächlich, ja. Und ich glaube, dass Paulus hier die Liebe eigentlich schon zusammenfasst mit den beiden Worten. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Das ist wie so eine Münze. Das eine ist das Aktive, das andere das Passive. Das Langmütige ist mehr das, was ich erdulde, ja, zulasse, und das Freundliche ist mehr das Aktive, was ich zeige. Und ich möchte mal sagen, er beschreibt mit diesen beiden Worten eine Kultur der Liebe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Mode, das so zu nennen, Kultur der Liebe, Kultur des Irgendwas, aber ich glaube, er beschreibt tatsächlich so eine Kultur der Liebe, so eine Gewohnheit, wie Liebe sich zeigt und wie Liebe sich auch unter uns zeigt, nämlich durch Langmut und Freundlichkeit. Und lasst uns doch einfach mal ein bisschen darüber nachdenken. Ja? Und das erste ist eben dieses Thema, die Liebe ist langmütig. Langmütig oder geduldig. Also das bedeutet, sie hat große Geduld, Gelassenheit, Zurückhaltung. Lange hat sie Mut. Ja? Sie ist nachsichtig, sie erträgt, sie hält aus, sie erduldet. Sagt er später ja nochmal. Und ich möchte es erstmal anschauen, wie das bei Gott ist. Ja? Weil das bezieht sich ja zuerst auf Gott. Und diese Sache sagt Gott über sich selbst, dass er so ist. Dass er langmütig ist. Dass er geduldig ist. Seine Liebe sich so äußert, dass er lange Geduld hat. In Römer 2, 4 sagt Paulus, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Dieses Wort Reichtum bezieht sich auf alle drei. Ja? Verachtest du den Reichtum seiner Güte, den Reichtum seiner Geduld, den Reichtum seiner Langmut? Also Gott wird in der Bibel beschrieben als jemand, der echt lange, lange Geduld hat. So lange, dass manche Leute sich über Gott geärgert haben. Kennt ihr die Geschichte von Jona, wo er unter dem Baum sitzt? Das ist so die einfach so eine tolle Geschichte, ja, wo Jona erst das Bußgericht oder wo das Gericht angekündigt hat. Dann haben die Buße getan und die Stadt wird nicht zerstört. Und er sitzt dort, wollte eigentlich zuschauen, wie das zerstört wird. Und die Stadt wird nicht zerstört. Und dann beschwert er sich bei Gott und hat gesagt, das habe ich gleich gewusst. Habe ich doch gleich gewusst, dass du geduldig bist. Deshalb wollte ich nicht predigen. Das sagt er so. Und dann kommt ja diese Geschichte, wo Gott so eine Staude aufwachsen lässt, die dann am nächsten Tag wieder verdorrt. Und Jona ist unheimlich böse über diese Staude. Und Gott macht nochmal dem Jona gegenüber total liebevoll klar, was sein Herz motiviert, ja. Und spricht von dieser Geduld und dieser Langmut, die er hat. Und das ist irgendwie so ein Bild für Gottes Geduld, ja. Und auch die Jünger haben sich an dieser Langmut gestoßen. An einer Stelle. Ja, in Lukas 9, 54, die Stelle fiel mir ein. Jesus ist auf der Wanderschaft und kommt durch Samarien und durch ein Dorf. Und die sagen, wir wollen dich nicht aufnehmen, Jesus. Und die Jünger haben dann eine Idee, was sie da tun könnten. Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Das ist ja eine Möglichkeit, was man da machen könnte, ja. Und dann sagt Jesus was, was irgendwie schockierend ist, ja. Er sagt, er wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Also die Jünger hatten ja ein biblisches Argument. Wir machen das jetzt hier so wie Elia. Wir möchten Gott, dass du so richtig schön da mal reinhaust. Ja. Und er hat ja, das, wenn man Elia anführen kann, das ist ja schon mal was. Ja. Und ich habe festgestellt, Herr, das ist tatsächlich nicht immer Spaß. Und ich habe gute Argumente für meine Ungeduld. Habt ihr auch manchmal gute Argumente für Ungeduld? Also da hat man gute Argumente, manchmal sogar biblische Argumente, was vielleicht mal hier endlich was passieren sollte. Ja. Und das habe ich echt festgestellt, ich bin da auch so. Ja. Und Jesus ermahnt sie ganz ernstlich, steht da, und sagt, versteht ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Also er sagt, der Geist, der in euch ist und dessen Kinder ihr seid, ihr seid es ja, ja, er sagt, stellt es ja im Grunde nicht in Frage, nur er sagt, wisst ihr das, versteht ihr das nicht, ja? Versteht ihr nicht, dass der Geist Gottes was anderes will? Und dass Ungeduld nicht aus dem Geist Gottes kommt? Also die Liebe ist langmütig, geduldig. Selbst dann in so einer Situation, du wirst da nicht aufgenommen und hast eigentlich gute Argumente. Dass die Liebe geduldig ist, dazu gehört auch, dass die Liebe langsam zum Zorn ist. Das ist, und es gibt natürlich Menschen unter uns, die sind rein von ihrem Naturell schneller zum Zorn und langsamer zum Zorn. Oder zumindest die, die langsamer zum Zorn sind, die zeigen es nicht so schnell. Aber Gottes Wort sagt also, dass Gott tatsächlich jemand ist, der langsam zum Zorn ist. Langsam zum Zorn und manchmal extrem langsam. So langsam, dass man denkt, Herr, jetzt könnte man eigentlich mal zornig sein, ja. Und dann wünscht man sich das manchmal. Das heißt ja nicht, dass Gott, also Gott kann tatsächlich auch zornig sein, das sehen wir auch in Gottes Wort, aber über sich selber sagt er, dass er langsam zum Zorn ist. Und das gehört zu dieser Langmut. Langmut heißt dann wohl auch komische Dinge aushalten. Und Gott kann komische Dinge aushalten. Lange Zeit. Einander annehmen. Mal abwarten. Schwächen ertragen. Nicht Heiliger Geist spielen. Raum für Veränderung und Entscheidung geben. Vertrauen, dass guter Samen aufwächst. Eine extra Meile gehen. Jetzt schaut ihr auf mich und denkt, ja, das hast du ja alles nicht. Ja. Ihr habt recht. Ich möchte es aber gern. Ich möchte auch diese Kultur haben. Und Paulus ermahnt uns, wir ermahnen euch, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid langmütig gegenüber jedem. Den ersten Teil haben wir schon betont, weist die Unordentlichen zurecht, machen wir mal die anderen drei. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig oder langmütig gegenüber jedem. Langmut bedeutet, dass man erträgt. Dann gibt es diese Stelle aus dem Kolosserbrief, Kolosser 3, 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Frage, habt ihr schon mal Klage gegen jemanden gehabt? In eurem Herzen? Vielleicht sogar berechtigt. Berechtigte Klage. Ich rede jetzt mal nicht von irgendwelchen Fantasieklagen, sondern ganz berechtigte Klage. Das, ich denke nicht, dass die Stelle bedeutet, fresst alles in euch rein, sagt nie was und schweigt und schluckt alles runter. Das steht da, glaube ich, nicht. Ja. Also wir sollen uns schon die Dinge in Liebe sagen, aber Klage, wenn wir Klage in unserem Herzen behalten, das macht uns selber krank. Ja. Das macht uns total krank. Und Gott möchte tatsächlich, dass wir diese Klage gegeneinander loslassen. Und einander ertragen und langmütig miteinander sind. Das geht auch nicht von heute auf morgen, sondern auch nicht aus uns selber. Aber lass uns das anschauen, was Gott irgendwie möchte und wie er selber ist. Ja, er hat keine Klage in unserem Herzen, in seinem Herzen gegen uns. Und bei ihm gibt es tatsächlich Langmut mit uns. Das Wort ertragen ist da natürlich ganz realistisch gewählt. Ich möchte euch gerne was vorlesen aus einem Buch mit Liebe leiten. Alexander Strauch, ist aber nicht nur für Leiter geschrieben. Und da behandelt er dieses 1. Korinther 13 in dem Buch. Und er hat hier eine Beispielgeschichte für Langmut. Und zwar von dem Robert Chapman, von dem habe ich vor einiger Zeit schon mal was erzählt. Robert Chapman war Pastor in England so zur Zeit von Georg Müller 1800, der hat gelebt von Anfang 1800 bis Anfang 1900, also fast 100 Jahre gelebt, hat ein ganzes Jahrhundert erlebt, dieser Robert Chapman. Und er ist in unserer Zeit gar nicht mehr so arg bekannt. Es hängt auch damit zusammen, dass er alles, was er geschrieben hat, versucht hat zu verbrennen und zu zerstören, bevor er gestorben ist. Weil er nicht wollte, dass seine Bücher irgendwie übers Wort Gottes erhoben werden. Was auf der einen Seite sehr schade ist. Es sind aber doch ein paar Sachen übrig geblieben und die sind sehr gut. Ja. Das muss man nicht so machen, muss man auch nicht gut finden, aber er wollte das so. Ja. Aber zu seiner Zeit war der sehr, sehr bekannt, dieser Robert Chapman. Er hat eine Gemeinde geleitet in Barnstable, das ist irgendwo an der Westküste von England. Und gehört so zu diesem brüdergemeinlichen Hintergrund. Also Georg Müller, wenn euch das was sagt, die Brethren sind ja zu der Zeit entstanden. Also aus dem Hintergrund kommt er. Und er war jemand, der dafür bekannt war, dass er Menschen liebt. Er war tatsächlich dafür bekannt, dass er freundlich und liebevoll ist. Und manche Menschen zu seiner Zeit haben gesagt, er sei einer der gütigsten Menschen, den sie kennen. Jetzt lese ich euch was vor. Seine Langmut und seine Liebe zeigte sich deutlich als zwischen zwei starken Persönlichkeiten einer bekannten Gemeinde in Plymouth, England, ein Streit ausbrach. Der Streit zwischen John Nelson Darby, habt ihr vielleicht den Namen schon mal gehört, einem Vertreter des Dispensationalismus, kann ich euch gerne erklären, was das bedeutet, ist aber jetzt gerade nicht wichtig, ja. Und Benjamin Newton, also ein Streit zwischen Darby und Newton. Ganz bekannt. Ich will jetzt aber nicht sagen, worum es da geht, das ist später vielleicht mal interessant. Und als die ihren Streit nicht beilegen konnten, verkündete Darby, dass er in Plymouth eine eigene, neue, konkurrierende Gemeinde gründen wollte. Darbys Vorschlag beunruhigte nicht nur viele Glieder der Gemeinde, sondern auch jene, die mit dieser Gemeinde in Verbindung standen. Aus Liebe zu beiden Männern wollte Robert Chapman eine Versöhnung herbeiführen. Also der wollte vermitteln. Er drängte Darby, sein Vorhaben aufzugeben, aber Darby lehnte Chapmans Rat ab. Durch Darby entstanden zwei ähnlich große Gemeinden in Plymouth wie die vorherige. Diese Gemeinden waren sich weiterhin uneinig, was wiederum andere Gemeinden mit ähnlicher Glaubensrichtung dazu brachte, sich für eine Seite zu entscheiden. Ein Jahr später erhob Darby noch ernstere Anklagen gegen Newton. Newton stellte jedoch rechtzeitig seine Irrtümer fest und bekannte öffentlich falsch gelegen zu haben. Aber Darby und seine Mitstreiter bestanden darauf, dass Newtons Umschwung nicht echt sei. Im Laufe der Zeit brachten sie viele Gemeinden dazu, Newton und seine Gemeinde aus ihrem Kreis auszuschließen. Newton erkannte seine Niederlage und verließ Plymouth für immer. Aber der Kampf war immer noch nicht beendet. Er sollte sich über jedes vernünftige Maß hinaus ausweiten. In Klammern, so wie es bei Gemeindestreitigkeiten immer ist. Sagt er hier, ja, das ist nicht von mir. Und verursachte unsägliches Leid. Menschen auf beiden Seiten waren über den bitteren Streit untröstlich und versuchten immer wieder ohne Erfolg, sich zu versöhnen. Bei einem Treffen von 12 einflussreichen Gemeindeleitern wurde versucht, den größer werdenden Streit zu schlichten. Also die haben sich wirklich gespalten und gestritten und da ging es wirklich darum, wer ist biblisch. Also ging es nicht darum, die wollten alle biblisch sein, ja. Wir wollten alle richtig sein. Während einer Besprechung machte Robert Chapman eine seiner unvergesslichsten Aussagen. Das ist eine der Aussagen, die über ihn an vielen Stellen überliefert ist. Er konfrontierte Darby mit den Worten, du hättest mit der Trennung von Nelson länger warten sollen. Du hättest länger warten sollen, du hättest mehr Langmut haben sollen. Darby erwiderte, ich habe 6 Monate gewartet, bevor ich mich von dem getrennt habe. Ich habe 6 Monate Geduld gehabt. Chapmans Antwort war ungewöhnlich grob. Er sagte, aber wenn es in Barnstable, also bei uns daheim, passiert wäre, hätten wir 6 Jahre gewartet. Wow, habe ich da gedacht, als ich das gelesen habe. Und die weitere Entwicklung zeigte, dass Darby ungeduldig und unerbittlich war. Nicht nur mit Newton, sondern auch mit vielen anderen. Also der Darby hat sich ganz übel entwickelt. Was hat jetzt der Chapman gemacht? Obwohl manche Menschen sehr unfreundlich jetzt über Darby sprachen und ihm die Gemeinschaft verweigerten, die wollten jetzt mit dem nichts mehr zu tun haben, tat Robert Chapman das auch nicht. Seine Liebe zu Darby blieb unvermindert. Er sprach nie geringschätzig über jene Geschwister, die Darby folgten. Also, dieser Mann, da gibt es noch viele andere Geschichten über den, die sind sehr interessant und die zeigen, wie er irgendwie gelebt hat und wie er versucht hat, dass diese Liebe zu leben. Ja, das kriegt bei ihm so ein Gesicht. Und dieses Gesicht ist diese, vor allen Dingen diese Langmut und diese Freundlichkeit. Das ist schon interessant, oder? Die Frage ist jetzt, wie kommt das in unser Leben hinein? Also ich muss euch sagen, ich habe festgestellt, dass ein Mangel an Langmut bei mir manchmal mit Furcht zu tun hat. Warum? Ja, es ist nämlich die Furcht, dass nichts geschieht, wenn ich jetzt nicht was tue. Deshalb bin ich manchmal ungeduldig. Oder Furcht, dass ich zu kurz komme und deswegen muss ich was für mich tun. Oder Furcht, dass ich mein Recht nicht bekomme. Deshalb bin ich dann ungeduldig. Oder Furcht, dass ich manipuliert werde von anderen. Ich muss feststellen, das ist manchmal der Grund für fehlende Geduld. Und Langmut kommt dann in mein Leben rein, wenn ich sage, okay, Gott, okay, du siehst danach, dass du handelst. Du wirst handeln. Und Langmut bedeutet, ich vertraue darauf, dass Gott handelt. Und Langmut bedeutet auch, dass ich darauf vertraue, dass ich nicht zu kurz komme. Und dass Gott sich um mein Recht kümmert. Und dass Gott auch dafür sorgt, dass ich nicht manipuliert werde. Das bedeutet nicht, dass ich dann passiv bin oder lethargisch. Ja, wir dürfen nicht Langmut mit Passivität und Lethargie verwechseln. Also manche Leute sind lethargisch, das heißt noch nicht, dass die langmütig sind. Aber Langmut bedeutet, Gott, ich überlasse dir das. Ich kann vertrauen, ich kann gelassen sein, dass du handelst. Und das muss man richtig üben. Ja, da muss man sagen, Herr, das will ich. Ich will da reinkommen. Und das ist letztendlich eine Frucht des Heiligen Geistes. Kommt in Galater 5 vor. Langmut ist eine Frucht, die aus dem Heiligen Geist kommt. Wir sind dieses Geistes Kinder, der echt langmütig und geduldig ist. Und das bedeutet, dass wir diese Tür aufmachen, halten müssen über uns, dass der Heilige Geist es in uns wirken kann. Aber das ist was Gutes, wo wir uns alle danach sehen, glaube ich. Gucken wir den zweiten Teil an. Die Liebe ist freundlich. Also sie ist langmütig und freundlich. Ich lese euch mal, oder man kann auch übersetzen, freundlich heißt, sie erweist Güte. Also das ist ein aktiver Part. Das ist sozusagen das Gesicht der Liebe. Wenn Liebe in Erscheinung tritt, das Erste, was wir sehen, ist normalerweise Freundlichkeit. Denkt mal darüber nach, das stimmt. Also in Definition im Duden über Freundlichkeit ist, im Umgang mit anderen aufmerksam sein, entgegenkommend, liebenswürdig, angenehm, ansprechend, heiter, wohlwollend, freundschaftlich. Das ist freundlich. Seid ihr schon mal in den Laden gegangen mit einem freundlichen Verkäufer? Wart ihr schon mal bei einem unfreundlichen Verkäufer? Wo geht ihr lieber hin? Oder ihr könnt in eine Pizzeria gehen heute Abend und in dem einen schmeckt die Pizza super, aber die Bedienung ist total unfreundlich. Was wollen Sie hier? Ja, was? Okay, also wir haben hier viel zu tun, ruckzuck bestellen und abräumen, wo du den Teller noch gar nicht leer gegessen hast. Oder du kommst in eine Pizzeria und die Bedienung ist total freundlich, lächelt dich an und begrüßt dich schon an der Tür und hier haben wir einen Platz und du fühlst dich total willkommen. Die Pizza schmeckt zwar nicht so gut, aber Aber die sind total freundlich und du hast das Gefühl, Mann, oh, ist das klasse hier. Wo gehst du lieber hin? Kommt auf Nummer an. Was? Was war das?
Wollen wir bei dem, wo es besser schmeckt, Apfelessen so?
Freundliches Internet gibt es auch, ja. Wo sieht man Freundlichkeit zuerst auf dem Gesicht? Sprüche 15,30 heißt, ein freundliches Antlitz erfreut das Herz. Eine gute Botschaft labt das Gebein. Ein freundliches Antlitz erfreut das Herz. Freundlichkeit, manche Firmen haben das entdeckt, das verkauft sich eigentlich gut. Und da gibt es Kurse für Mitarbeiter, wie sie freundlich werden. Und natürlich kann man jetzt freundlich sein aus reinen Berechnungsmotiven, ja. Oder man kann sogar hinterhältig freundlich sein, kann man auch. Oder rein professionell, um ans Geld zu kommen, ja. Man kann freundlich sein aus verschiedenen Gründen, aber, und es gibt vielleicht auch Freundlichkeit ohne Liebe, das gibt's. Aber es gibt eben keine Liebe ohne Freundlichkeit. Ja, ich weiß nicht bei jedem, der freundlich ist, aber mich wirklich liebt. Aber ich weiß, wenn mich jemand liebt, dann ist er freundlich. Und Freundlichkeit tut einfach so gut. Ja. Freundlichkeit ist einfach, das tut so gut, wenn du mit jemandem zusammen bist, der freundlich ist. Und ich weiß noch, als ich als Altenpfleger gearbeitet habe, ich bin so gerne zu alten Leuten gegangen, die freundlich waren. Ich bin überhaupt nicht gerne zu denen gegangen, die nicht freundlich waren. Und ich habe immer gesehen, dass ich zu denen gehen kann, die freundlich sind. Und dass die anderen kriegen. Ja, das ist ganz normal. Ja. Wir mögen freundliche Menschen. Wir mögen. Und Freundlichkeit ist ja nicht schwach. Das ist ja stark. Ja, das hat einen starken Einfluss. Das sind keine Opa-Eigenschaften, ja, sondern das sind Güte, Milde und Freundlichkeit, das ist stark. Und wenn wir freundlich zueinander sind, ist das ein riesiger Pluspunkt. Also die Sprüche gehen noch weiter, die sagen, freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele, Heilung für das Gebein. Sprüche 16, Vers 24. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele, Heilung für das Gebein. Das ist doch stark, oder? Also, versucht doch mal ein freundliches Gesicht zu machen. Ist das jetzt euer freundliches Gesicht? Ja. Freundlich jemanden anzuschauen. Freundlich, jemand gegenüber freundlich sein. Das ist für den wie Honig. Das ist für den Süßes für seine Seele. Das ist für den Heilung für das Gebein. So wie für euch auch. Oder? Und mal angenommen, nur mal angenommen, es gäbe eine freundliche Gemeinde. Würdet ihr da hingehen? Wenigstens mal kennenlernen. Wenn man hört, Mensch, da gibt es tatsächlich eine Gemeinde, die ist total freundlich. Würde ich mir mal angucken. Gabi, danke. Aber wisst ihr, ich habe gestern in Google eingegeben, für was sind Christen bekannt? Einfach als Frage. Also da kamen ganz abstruse Dinge da, aber es kam nicht das Wort Freundlichkeit. Also Christen, das sind die, die freundlich sind. Ja, das, ich meine das mit dieser Kultur von Freundlichkeit und Langmut. Ja. Wenn sich das nämlich noch mit Langmut paart, bedeutet das, dass man lange freundlich ist. Freundlich bleibt. Auch wenn es nervt. Es gibt tatsächlich solche Leute, wenn du eine Reklamation hast und hast deine Beschwerden, die bleiben lange freundlich. Vielleicht nur antrainiert, aber das ist unheimlich gut. Und du weißt, du kannst jetzt nochmal eine Frage stellen und nochmal eine Frage stellen. Und die bleiben echt lange freundlich. Also Langmut mit Freundlichkeit zusammen ist noch besser. Und irgendwie ist das eigentlich das, was Gott von uns möchte. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Warum? Weil Gott langmütig und freundlich ist. Ist Gott freundlich? Tatsächlich, er ist freundlich. Psalm 100, Vers 5. Denn der Herr ist freundlich. Gott ist freundlich. Ist für manche eine gute Botschaft, ja. Dass unser Gott freundlich ist. Und er spielt es nicht vor, sondern weil er uns liebt, ist er freundlich. Seine Gnade wird ewig in seine Wahrheit führen für. Psalm 34, 9. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Schmeckt und seht, dass der Herr freundlich ist. Also Gott ist echt ein freundlicher Gott. 1. Petrus 2, Vers 3 steht daher, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Unser Gott erweist Güte. Und ich glaube, das ist eine gute Nachricht für uns, dass wir einen freundlichen Gott haben. Das ist keine oberflächliche Geschichte bei ihm und kein, naja, ich mache das, damit die bittere Wahrheit denen besser schmeckt, ja, sondern es kommt aus seiner Liebe raus. Er tritt uns freundlich entgegen. Im Neuen Testament heißt es so, in Titus 3, Vers 4, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Nicht um unser Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Wann war das, als offenbar wurde, dass Gott freundlich ist und Menschen liebt? Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Also, ich glaube, dass das Gesicht von Jesus freundlich war. Ihr kennt vielleicht diesen Jesus-Film von Campus. Das ist so das, wie ich mir das Gesicht von Jesus vorstelle bei dem Schauspieler. Der ist irgendwie freundlich. Das ist nicht oberflächlich freundlich, aber der ist freundlich. Ja. Apostelgeschichte 10, 38 fasst es so zusammen. Jesus ging umher und tat wohl. Okay, wie bekommen wir diese Freundlichkeit? Wie bekommen wir diese Langmut? Als wir im Hauskreis darüber nachgedacht haben, haben wir so den Gedanken gehabt, es ist eigentlich, um dann nochmal zurückzugehen, es ist Gottes Freundlichkeit und Gottes Geduld. Und irgendwie müssen wir dabei bleiben. Wir müssen das erstmal sehen. Wir müssen uns daran festmachen, dass er so ist. Uns gegenüber. Und darin uns festmachen in seiner Liebe. Und dann zulassen, dass es auf uns abfärbt. Dass wir tatsächlich Nachahmer werden. Dass wir diese Tür für den Heiligen Geist aufhalten, dass er das in uns wirken kann. Und diese Kultur in uns hervorbringt. Von Freundlichkeit und Langmut. Vater im Himmel, wir bitten darum, dass das geschieht. Vater, ich bitte das für mein eigenes Leben, bitte das für unsere ganze Gemeinde, dass du das hervorbringst. Wir können darüber reden, wir können darüber nachdenken. Wir brauchen deinen Geist, der das in uns tut. Und wir möchten das gern. Amen. Vielleicht können wir das so machen. Dass wir einfach kurz füreinander beten und das wieder so machen, dass wir einfach den Heiligen Geist erlauben, dass er in unserem Herzen was tut. Füreinander zu zweit, so wie er da gerade sitzt und einfach betet, dass der Herr das in unseren Herzen hervorbringt. Betet gar nicht so viel, sondern haltet für den anderen diese Tür auf, im Heiligen Geist, dass der Heilige Geist diese Liebe in uns hervorbringt oder durchscheinen lässt oder abfärben lässt, was auch immer er tun möchte. Könnt ihr das machen zu zweit? Vielleicht erst der eine, betet erst der eine und dann der andere. Haltet die Tür auf füreinander, für den Heiligen Geist.